Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für heute Morgen steht im Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 32 bis 42. Und ich lese uns aber ab Vers 26. Markus-Evangelium, Kapitel 14, ich lese ab Vers 26 bis Vers 42. Die Predigt geht dann von den Versen 32 bis 42. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte desto mehr: Wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich, und er fing an zu erschrecken, und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Liebe Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus, warum war Jesus eigentlich so niedergeschlagen, als er mit seinen Jüngern hier in den Garten mit dem seltsamen Namen Gethsemane kam? Warum war er so traurig? Komische Frage, denkst du dir vielleicht jetzt. Wenn alle meine Freunde mich so enttäuschen, wie die Jünger hier Jesus enttäuscht haben, dann wäre ich auch ganz schön traurig. Aber waren die Jünger der Grund für die Trauer von Jesus? Ich glaube nicht. Naja, sagst du, aber dann lag es halt daran, dass Jesus wusste, dass er gleich ans Kreuz gehen musste. Dass er gleich unglaubliche Schmerzen haben würde. Und zugegeben, das war zweifellos schlimm. Das war sogar sehr schlimm. An ein Kreuz geschlagen zu werden, bedeutete einerseits eine extreme Demütigung. Schließlich hing man dort nackt und nur die schlimmsten Verbrecher in der damaligen Zeit wurden so hingerichtet. Außerdem war eine Kreuzigung extrem schmerzhaft. Man hing stundenlang in der Sonne und verdurstete, verblutete und erstickte irgendwo gleichzeitig. Und doch quälend langsam über mehrere Stunden. Aber war das der eigentliche Grund, warum Jesus so eine Angst hatte? Vielleicht überrasche ich euch, aber ich glaube nicht. Schaut mal in Vers 36. Dort in Vers 36 betet Jesus nicht: Bitte, Vater, schenke, dass ich nicht ans Kreuz gehen muss. Sondern er sagt: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus hatte Angst vor diesem Kelch. Oder heute würden wir nicht mehr Kelch sagen, sondern Becher, aber das ist im Grunde das Gleiche. Aber was war eigentlich dieser Kelch oder dieser Becher und warum hatte Jesus so eine große Angst davor? So eine große Angst, dass er sogar die Schmerzen und die Demütigung des Kreuzes, ja, dass das in den Schatten stellte. Und bei der Frage danach, was der Kelch bedeutet, und warum Jesus so eine riesige Angst vor diesem Kelch hatte, werden wir uns den Abschnitt in drei Schritten angucken. Wir nähern uns sozusagen von außen langsam dem Zentrum. Zuerst gucken wir uns den Rahmen an, all das, was im Garten passiert ist. Das ist Punkt 1, der Garten. Zweitens werden wir weiter zum Zentrum der Sache vorrücken und uns das Gebet von Jesus genauer angucken. Wie betete Jesus eigentlich? Der zweite Punkt, das Gebet. Und als letztes, im dritten Punkt, werden wir uns die Frage stellen, wofür betete Jesus eigentlich? Und da geht es dann auch um die Frage, was war eigentlich der Kelch? Punkt 3 heißt Gericht. Erstens also der Garten, zweitens das Gebet und drittens das Gericht. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt und schauen uns genau den Rahmen der Geschichte an. Also all das, was uns berichtet wird, damit wir das Gebet von Jesus überhaupt verstehen können. Punkt 1, der Garten. Wir befinden uns in der Nacht des 15. Nisan, so hätte man damals gesagt. Heute würden wir sagen, eine Nacht von Donnerstag auf Freitag im März oder im April. Und zwar in der Woche, in der die Juden ihr Passafest feiern. Und Jesus hatte gerade mit seinen Jüngern dieses Passamahl gefeiert. Sie hatten zusammen gesungen, sie hatten Gott gelobt. Und jetzt gingen sie nach draußen, um einen Spaziergang zu machen, so wie sie es wahrscheinlich hunderte Male vorher schon getan haben. Und als sie so spazieren gingen, sagte Jesus plötzlich zu ihnen in Vers 27, in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen und an mir Anschluss nehmen. Und Petrus war außer sich. Niemals, Herr. Also ich werde dich nicht verlassen. Vielleicht die anderen, aber ich niemals. Und wisst ihr, da spricht der gute Mensch aus Petrus. Aber genau für diese guten Menschen ist Jesus gestorben und gekommen. Petrus musste später in dieser Nacht noch sehr drastisch feststellen, dass er in Wirklichkeit eben kein guter Mensch ist. Und auf ihrem weiteren Spaziergang dann zum Ölberg, da kamen sie an einem Grundstück vorbei, das wahrscheinlich so ein kleiner Garten mit Ölbäumen drauf war. Und dieser Garten hatte den Namen Gethsemane. Und dort blieben sie erst einmal. Zusammen mit seinen verbliebenen 11 Jüngern ging Jesus dort in diesen Garten hinein und er sagte zu ihnen, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Vers 32, das ist ganz am Anfang von unserem Abschnitt. Und dort am Rand von dem Garten ließ er erstmal 8 Jünger zurück. Und er sagte zu 3 von ihnen, nämlich zu Petrus, Jakobus und Johannes, das waren so seine engsten Jünger, wir gehen noch ein Stück weiter in den Garten rein. Und dann lesen wir, plötzlich fing Jesus an, sich zu erschrecken und ihm graute sehr. Er sagte, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Und das ist nicht so was, was man einfach mal vor sich hin sagt. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus hat das gesagt und wahrscheinlich hat man ihm angesehen, was für Schmerzen er hatte, wie traurig er war und was für eine große Angst er hatte. Und er gab seinen 3 Jüngern diesen Auftrag, bleibt hier und wacht, also bleibt wach, wartet auf mich und schlaft nicht ein. Und Jesus ging dann alleine weiter. Lukas sagt uns in seinem Evangelium, dass er einen Steinwurf weit wegging. Das sind ungefähr 30 Meter, also nochmal 30 Meter weiter in den Garten. Und dort betete er zum ersten Mal. Und als er dann mit seinem Gebet fertig war, dann ging er zurück zu seinen 3 Jüngern. Aber die schliefen tief und fest. Einen einzigen Auftrag hatten sie gehabt. Und der war auf keiner Ebene besonders anspruchsvoll gewesen. Es war so ungefähr nach dem Motto, Jungs, setzt euch hier hin und bleibt einfach nur wach. Und die Jünger versagten. Und Jesus weckte sie auf, indem er Petrus ansprach, Simon, du schläfst? Das ist so eine rhetorische Frage, wie wir manchmal fragen, du hier? Und er fragt ihn dann, konntest du nicht eine einzige Stunde wachen? Das hatte Petrus gerade auf dem Spaziergang noch so großspurig versprochen. Ich werde dich niemals verlassen, also ich doch nicht. Tja, also in der Sprache der Computerspiele würde man sagen, Petrus versagte schon bei Level 1, kläglich. Aber Jesus blieb bei seinem Vorwurf nicht stehen, sondern er gab seinen Jüngern noch einen weiteren Auftrag. Jesus tut nicht so, als wäre er tödlich beleidigt, sondern obwohl er gerade von seinen besten Freunden so sehr enttäuscht worden war, kümmerte er sich um sie. Und wisst ihr, genau das ist Jesus. Stellt euch mal vor, euch geht es so richtig schlecht. Ihr bittet euren besten Freund oder eure beste Freundin, auf jeden Fall wach zu bleiben. Das ist ja keine anspruchsvolle Bitte. Aber er oder sie schläft immer wieder ein und macht durch sein Verhalten deutlich, mein eigenes Schlafbedürfnis ist mir in dieser Situation wesentlich wichtiger als deine Probleme. Ich glaube, wir alle wären tödlich beleidigt. Natürlich findet Jesus nicht gut, dass sie schlafen. Aber er sagt hier nicht, denk doch auch einmal an mich, wenn es mir so schlecht geht. Sondern sofort hat er wieder die Jünger im Blick und interessiert sich für sie und ihre Probleme und das, was sie betrifft. Denn ihre Neigung, immer wieder einzuschlafen, die Situation nicht im Blick zu haben, nicht wach zu sein, nicht aufzupassen, das würde für sie noch sehr schlecht ausgehen. Und deswegen ermahnt er sie, bleibt wach. Nicht wegen sich selbst, sondern wegen den Jüngern. Und genau das ist Jesus. Jesus ist nicht auf sich selbst fixiert, sondern Jesus schaut auf andere. Später am Kreuz wird er für seine Feinde beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sollte euch mal jemand die zugegeben schwierige Frage stellen, was ist eigentlich Liebe? Was ist das? Dann erzählt ihm einfach diese Begebenheiten von Jesus. Wo er enttäuscht wird und wo er angegriffen wird und wo seine besten Freunde sich einfach nicht für ihn interessieren. Und er ihm trotzdem in Liebe begegnet und gnädig und barmherzig zu ihnen ist. Gehen wir zurück in den Garten. Jesus forderte die drei eindringlich auf. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Oder wir könnten auch übersetzen, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Und es gibt in jedem Leben von uns immer wieder diese Situationen, wo wir von der Sünde angegriffen werden. Und Jesus sagt in diesen Situationen zu uns, sieh zu, dass du wach bist. Sieh zu, dass du aufpasst. Mit irgendwo anders in der Bibel wird diese Aufforderung auch so umschrieben, sei nüchtern. Zugegeben, ein altmodisches Wort. Aber was die Bibel damit meint, ist, hab alle Sinne beisammen. Pass auf. Denn dann wird es dem Teufel wesentlich seltener gelingen, dich zum Sündigen zu überreden. Und der zweite Auftrag, den Jesus hier gibt, ist, betet. Bitte Gott, dass du nicht in Versuchung fällst. Denkt an das Vaterunser. Ich glaube, alle drei Gruppen haben sich das angeguckt. Und Jesus betete dort, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Gott wird sich einerseits nicht vor jeder Versuchung in deinem Leben bewahren. Aber wir sollten darum bitten, dass er uns bewahrt und dass er uns Kraft gibt zu widerstehen, wenn die Versuchung dann doch mal zu uns kommt. Denn wenn wir nicht in seiner Kraft gegen die Versuchungen kämpfen, dann haben wir schon verloren. Unglücklicherweise zogen die Jünger hier im Garten es vor, zu schlafen. Und damit nahm ihr Drama in dieser Nacht seinen Lauf. Keiner der 12, beziehungsweise keiner der 11, wurde in dieser Nacht zum Helden. Und vor allem nicht die drei, mit denen Jesus da gerade sprach. Ganz im Gegenteil. Von Petrus haben wir ihn gelesen. Und Jesus erklärte ihnen den Ernst der Lage weiter. Es geht um euch, sagt er. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich glaube, alle Christen auf der ganzen Welt kennen diese Situation. Auf der einen Seite will man wirklich Jesus nachfolgen, von ganzem Herzen. Und das meint Jesus, wenn er hier sagt, der Geist ist willig. Aber auf der anderen Seite haben wir in uns alle das, was die Bibel Fleisch nennt oder sündige Natur. Und das ist das in uns drin, was uns immer wieder von Gott wegzieht, was uns von Gott wegbringen will. Und wenn wir nicht beten und wenn wir nicht wachsam sind, wird das Fleisch langsam, aber sicher den Geist, salopp gesagt, platt machen. Und aus diesem Grund seid wach und betet. Nach dieser Ermahnung ging Jesus ein zweites Mal beten. Und er betete dasselbe wie beim ersten Mal. Er kam zurück und die Jünger schliefen. Genauso wie beim ersten Mal. Und wir lesen hier, sie wussten nicht, was sie antworten sollten. Vers 40. Man sagt ja so schön im Volksmund, einmal ist kein Mal. Aber jetzt beim zweiten Mal ist das Versagen richtig deutlich. Jesus hatte sie ermahnt, aber sie schafften es nicht durchzuhalten. Und Jesus, der ging ein drittes Mal in die Einsamkeit und er betete sein Gebet ein drittes Mal. Und wieder kam er danach zurück und wieder schliefen die drei. Und diesmal sagte Jesus nur, schlaft ihr immer noch? Aber er blieb gar nicht mehr lange bei dem Versagen der Jünger stehen. Er hatte genug gebetet und er war sich mit dem Vater völlig einig. Die Jünger hatten vollständig versagt. Aber Jesus liebte sie so sehr, dass er für all ihre Sünden, für all ihre Schwächen, für all ihre Schlafpausen in ein paar Stunden ans Kreuz gehen würde. Und es ist genug, das sagte Jesus als nächstes. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Vers 41. Die Stunde ist gekommen. Schon vorher hatte Jesus die Stunde erwähnt, als er betete. Er betete dort, dass die Stunde an ihm vorüberginge oder vorübergehen soll. Und in den Monaten zuvor hat er immer wieder gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt, hier in diesen Versen, ist sie da. Und mit Stunde meint Jesus hier nicht einen Zeitabschnitt von 60 Minuten. In diesem Zusammenhang meint das Wort Stunde den von Gott, seinem Vater, festgesetzten Zeitpunkt, an dem Jesus sterben sollte. Und diese Stunde war jetzt da. Dann sagt er weiter, oder das heißt weiter, und zu dieser Stunde wurde Jesus in die Hand der Sünder ausgeliefert. In einem Sinn sind alle Menschen Sünder, also du und ich auch. Aber hier sind erst einmal die gemeint, die wirklich aktiv vorhatten, ihn zu töten. Also die Anführer der Juden, sein Jünger Judas, der ihn gleich verraten würde, und die römischen Soldaten. Aber ich glaube, in einem gewissen Sinne sind wir alle mit diesem Wort Sünder hier gemeint. Auch wir, die wir 2000 Jahre nach diesen Ereignissen leben. Denn wir alle haben mit unserer Sünde Jesus ausgeliefert. Steht auf und lasst uns gehen, sagt Jesus. Er sagt nicht, steht auf und lasst uns wegrennen. Sondern er sagt, lasst uns bereit sein für das, was kommt. Bereit sein für Jesus, für Judas, den Verräter, mit dem er noch kurz zuvor das Passafest gefeiert hatte. Und in diesem Moment war es auch schon soweit. Mit Schwertern und Stöcken kam ein Trupp wild entschlossener und hasserfüllter Männer auf Jesus und seine Jünger zu. Gottes Sohn musste sterben. Die Stunde war da. Und das war das, was damals im Garten passierte. Aber wir haben das Wichtigste bisher eigentlich übergangen. Denn so wichtig die ganze Begebenheit auch ist, das Zentrale an der Geschichte ist das Gebet von Jesus. Und darum geht es jetzt im zweiten und im dritten Punkt. Punkt 2, das Gebet. Denn dieses Gebet war es ja, warum Jesus überhaupt in den Garten Gethsemane gekommen war. Er wollte einen Ort haben, wo er ein letztes Mal vor seiner Kreuzigung mit seinem Vater im Himmel sprechen konnte. Und wenn wir uns gleich dieses Gebet näher anschauen, dann werden wir in diesem zweiten Punkt fragen, wie betete Jesus eigentlich und was können wir für unsere Gebete daraus lernen? Und es sind 4 Lektionen, die wir von Jesus aus diesem Gebet lernen. Und das Erste, was wir sehen, ist die körperliche Haltung, mit der Jesus betete. Das heißt in Vers 35, er warf sich auf die Erde. Heißt das jetzt für uns, dass wir uns für jedes unserer Gebete erstmal auf den Boden werfen müssen, damit Jesus unsere Gebete überhaupt hört? Oder dass wir mit einer bestimmten Körperhaltung beten müssen? So nach dem Motto, okay, wenn ich Gott lobe und preise, dann hebe ich meine Hände hoch. Wenn ich meine Sünden bekenne, dann gehe ich auf die Knie. Und wenn ich wirklich ein Problem habe, dann lege ich mich auf den Boden. Das heißt es nicht. Gott hört jedes einzelne deiner Gebete. Egal, ob du sitzt, stehst, kniest, liegst. Oder was auch immer du gerade tust. Aber auch wenn Gott nicht auf deine Körperhaltung angewiesen ist, drückt unser äußerliches Verhalten und übrigens auch unsere Kleidung eine innere Haltung aus. Zum Beispiel, wenn ihr an bestimmte festliche Veranstaltungen denkt, dann gehen wir Männer da in Anzug hin und Frauen in Kleider. Oder auf dem Fußballplatz gehen wir alle in Sportklamotten. Wir werden durch bestimmte Kleidung nicht automatisch festlicher. Oder automatisch bessere Sportler. Und trotzdem drücken wir durch unsere Kleidung, durch unser Äußeres aus, was wir jetzt innerlich vorhaben, nämlich zu feiern oder Fußball zu spielen oder was auch immer. Und so ist es auf der einen Seite richtig. Du kannst zu Gott so kommen, wie du bist. Er wird dich hören. Aber Jesus zeigt uns hier in dieser Geschichte, dass es angemessen ist, mit unserem äußeren Verhalten deutlich zu machen, welche innere Einstellung du hast. Und denk doch mal darüber nach, mit wem du gerade sprichst. Du sprichst mit Gott, dem Schöpfer und Erhalter des gesamten Universums. Und Jesus kam vor seinen Vater mit großen Sorgen und er drückte das mit seiner Körperhaltung aus, als er sich flach auf den Boden warf. Und viele Männer und Frauen Gottes haben das ganz genauso gemacht. Ihr könnt das in der gesamten Bibel nachlesen. Und das heißt nicht, dass ihr euch jetzt bei jedem eurer Gebete immer auf den Boden legen solltet. Aber denkt doch einfach mal bei eurem nächsten Gebet darüber nach, passt meine Körperhaltung und auch meine innere Haltung zu dem, was ich gerade hier mache. Das Zweite, was wir lernen von Jesus, ist die Anrede, die Jesus hier gebraucht, wenn er Gott anspricht. In Vers 36 heißt es Abba, Vater. Abba ist aramäisch, also die Muttersprache von Jesus und nicht griechisch, wie eigentlich der komplette Rest des Markus-Evangeliums. Abba ist auch eigentlich nicht das Wort für Vater, sondern es ist die Anrede, die Kinder benutzen, wenn sie ihren Vater ansprechen. Also so wie unser Wort Papa. Abba, also Papa ist jetzt nur ein Wort. Aber wisst ihr eigentlich, wie viel in diesem einen Wort drinsteckt? Euren Vater dürft nur ihr und eure Geschwister Papa nennen. Das ist ein Vorrecht, das ihr gegenüber allen anderen Kindern dieser Welt habt. Papa und Abba haben auch für sich genommen eigentlich gar keine Aussage. In fast allen Sprachen der Welt sind Papa und Mama die Töne, die ein Kind als erstes sagt. Und wenn wir unsere Eltern Papa und Mama nennen, dann ist das nicht nur ein riesiges Vorrecht, was wir mit ganz wenigen Menschen teilen müssen. Es drückt auch aus, wie unglaublich gut wir unsere Eltern kennen. Meine Eltern kenne ich zum Beispiel seit meiner Geburt und ihr eure auch. Niemanden kennen wir so lange. Und dieses Wort benutzt Jesus in einem Gebet, wenn er seinen Vater anredet. Und jetzt denkt ihr vielleicht, okay, Jesus darf das, der ist ja auch wirklich der Sohn Gottes. Paulus schreibt im 8. Kapitel des Römerbriefs über uns Christen Folgendes. Ihr seid keine Knechte Gottes, sondern ihr seid seine Kinder. Und deswegen könnt ihr Gott mit Aber, lieber Vater, ansprechen. Weil wir zu Jesus gehören, dürfen wir Gott genauso anreden, wie Jesus das hier im Garten tat. Wisst ihr, wie toll das ist? Wir sind durch Jesus Christus Kinder Gottes und wir dürfen wissen, dass Gott nicht nur unser Schöpfer, nicht nur unser Erhalter, nicht nur unser Herr und nicht nur unser König ist, sondern auch unser Vater. Zu ihm dürfen wir kommen mit all unseren Problemen, mit all unseren Sorgen, mit all unseren Fragen und er wird uns annehmen. Er wird sich um uns kümmern und er wird uns immer das geben, was wir brauchen. Vielleicht gibt es jetzt einige von euch, die keinen Vater mehr haben. Oder der Vater, den sie haben, der ist vielleicht kein guter Vater für sie. Aus welchem Grund auch immer das so ist, dann möchte ich dich erst recht ermutigen, zu Gott zu kommen. Denn selbst wenn ihr den besten Vater der Welt hättet, wäre er nichts gegen unseren Vater im Himmel. Das Dritte, was wir von Jesus lernen können, ist seine Ausdauer. Oder um es mit einem alten Wort zu sagen, seine Beharrlichkeit. Jesus betet hier dreimal dasselbe. Nicht nur einmal. Und auch wir sollen ausdauernd beten. Es ist nicht so, dass Gott uns nicht hören könnte, nachdem wir einmal gebetet haben. Manchmal tut er das sogar. Er braucht unser Gebet ja eigentlich überhaupt nicht. Denn er weiß auch so, was wir brauchen. Aber er möchte, dass wir immer und immer wieder ihm gegenüber ausdrücken, was wir wirklich nötig haben. Und dass wir abhängig sind von ihm. Und genau das würden wir nicht machen, wenn er uns immer direkt beim ersten Mal erhören würde. Und deswegen ist die Lektion, die wir lernen, seid ausdauernd im Gebet. Und seid euch nicht zu schade, dafür immer wieder dasselbe zu beten. Gott liebt ausdauerndes Gebet. Das vierte und letzte, was wir lernen, ist, dass wir im Willen Gottes beten sollen. Was heißt das? Jesus war tief betrübt bis in den Tod. Das lesen wir in Vers 34. In einem bestimmten Sinn wollte er nicht ans Kreuz gehen. Er hatte Angst. Ihm graute sehr, Vers 33. Bei dem Gedanken daran, den Kelch trinken zu müssen, schwitzte er blutstrocken. So berichtet uns Lukas in seinem Evangelium. Und in einem anderen Sinn wollte Jesus ans Kreuz gehen. Das war der Wille des Vaters. Und das war auch sein Wille. In Johannes 10 sagt er, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe die Macht, es zu lassen, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Und auch in den Versen heute gibt es einen Hinweis darauf, dass Jesus sein Leben für uns selbst in den Tod geben wollte. Vers 42, dort sagt Jesus, steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und die Frage, die sich sofort stellt, wohin wollte Jesus gehen? Und alles deutet darauf hin, dass Jesus seinen Feinden entgegengehen wollte. Und damit deutlich zu machen, ich gebe von mir aus mein Leben in den Tod. Aber warum betet Jesus dann darum, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht? Macht das dann überhaupt Sinn? Denkt doch mal an euer Leben. Wir alle kennen diese Situation, in denen es gut und wichtig ist, irgendetwas zu tun. Aber diese Aufgabe ist schwierig und stellt uns vor Probleme. Und in solchen Situationen wollen wir etwas, weil es wichtig und gut ist. Und andererseits wollen wir es gleichzeitig nicht, weil es anstrengend und schwierig ist. Also mir geht es als Lehrer zum Beispiel oft so, dass ich schlechte Noten geben muss. Das will ich einerseits, weil ich faire Noten geben will und das bewerten will, was die Schüler mir halt abgegeben haben. Aber auf der anderen Seite will ich das nicht, weil ich erstens keine schlechten Noten geben will und zweitens, weil ich nicht will, dass die Schüler nachher wütend auf mich sind. Und ich glaube, solche ähnlichen Situationen kennt jeder aus seiner Lebenserfahrung. Und was bedeuten diese Situationen für das Gebet von Jesus und für unser Gebet? Es bedeutet erstens, dass wir alles beten können, was uns bewegt. Jesus wollte nicht sterben, er wollte in dem Moment den Kelch nicht trinken. Deswegen bittet er, nimm diesen Kelch von mir. Jesus zeigt uns hier, komm mit deinen Plänen, deinen Wünschen und deinen Ängsten zu Gott und bitte ihn, dass er sie erfüllt, beziehungsweise sie von dir wegnimmt. Aber das ist nur die eine Seite. Denn Jesus betet noch mehr. Er sagt in Vers 35, wenn es möglich ist. Und dann in Vers 36, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus weiß, dass Gott die Gesamtsicht hat. Er weiß, was wirklich gut ist. Und deswegen gibt es eine Sache, die über unseren menschlichen Wünschen und Plänen steht. Und das ist Gottes Plan, Gottes Wille. Ich weiß, dass wir das persönlich nicht gerne hören. Wir wollen doch, dass Gott unsere Wünsche erfüllt. Und so oft scheint er einfach Nein zu sagen. Aber wenn wir so denken, dann vergessen wir, dass Gott den Gesamtüberblick hat. Er weiß, was auf lange Sicht gut ist. Und er hat auch nicht das Ziel, dich glücklich zu machen. Darum geht es ihm nicht. Sondern er möchte uns und jeden Einzelnen von uns in das Bild seines Sohnes verwandeln. Er möchte, dass wir so werden wie sein Sohn. Und deswegen sagt er manchmal Nein. Genauso wie Eltern manchmal Nein sagen müssen, auch wenn ihre Kinder etwas unglaublich gerne wollen. Also, sage Gott, was du dir wünschst, was du planst und wovor du Angst hast. Sag es ihm ganz offen, was du gerne hättest. Aber füge immer hinzu, wenn es dein Wille ist. Oder etwas in diese Richtung. Denn nur Gott weiß, was wirklich gut für dich ist. Es gibt im Alten Testament eine erschreckende Geschichte, die uns das deutlich macht. Das Volk Israel war in der Wüste und konnte das Manna nicht mehr sehen. Und so schrien sie zu Gott und wurden unverschämt. Sie sagten, wir wollen Fleisch, unbedingt. Mit keinem Gedanken verschwendeten sie daran, was vielleicht Gottes Wille ist. Und stattdessen hielten sie Gott in ihrer unverschämten Art und Weise vor in Ägypten. Gott, da war alles besser. Da hatten wir wenigstens was zu essen, Fleisch und so. Und Gott war über dieses Gebet nicht glücklich. Aber er hörte dieses Gebet. Und so schickt er ihnen einen riesigen Vogelschwarm, sodass sie Fleisch im Überfluss hatten. Und jetzt denken wir vielleicht, oh, jetzt ist alles gut. Die Menschen haben ihren Willen gekriegt, sie haben gebetet, Gott hat ihn erfüllt. Aber wir lesen weiter, es kam ihnen schon bald zu den Ohren raus. Und Gott schlug sie mit einer großen Plage, als das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen steckte. Wisst ihr, Gott ist so viel weiser und so viel weitblickender als wir. Er weiß, was die Zukunft bringt und er weiß, was wir wirklich brauchen. Und deswegen schweigt er nicht, wenn er unsere Gebete scheinbar mit Nein beantwortet. Sondern er gibt uns auf lange Sicht etwas viel Besseres. Der Pastor hat das mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Bete, dass das geschieht, was du beten würdest, wenn du Gottes Perspektive hättest. Bete, dass das geschieht, was du beten würdest, wenn du so weise wärst wie Gott. Was haben wir aus diesem Gebet von Jesus über das Beten gelernt? Erstens, wir sollten über unsere Haltung nachdenken, auch unsere Körperhaltung, mit der wir zu Gott kommen. Zweitens, wir dürfen voller Vertrauen zu Gott kommen, weil er unser guter Vater ist, zu dem wir sogar Papa sagen dürfen. Drittens, wir sollten nicht nur einmal beten, sondern ausdauernd sein. Wir sollten Gott immer wieder mit unseren Anliegen bestürmen. Und viertens, wir sollen Gottes Willen in unseren Gebeten über unseren eigenen stellen. Da bleibt bei dem ganzen Gebet noch eine Frage. Was meint Jesus eigentlich, wenn er hier in seinem Gebet vom Kelch spricht? Vers 36, das Gebet ist ja sehr kurz, nimm diesen Kelch von mir. Ein Satz mehr nicht. Das bringt uns zum dritten Punkt, das Gericht. Am Anfang hatte ich euch ja die Frage gestellt, wofür Jesus so eine riesengroße Angst hatte. Dieses Gebet von Jesus gibt uns die Antwort. Wie wir gesehen haben, hatte Jesus Angst vor dem Kelch. Was hat es mit diesem Kelch auf sich? Der Kelch ist das, worum es heute an Karfreitag geht. Denn nur einige Stunden nach diesem Gebet hat Jesus diesen Kelch genommen und getrunken. Es gab keine andere Möglichkeit. Und wir wollen in diesem dritten Punkt diesen Kelch auf den Grund gehen und dazu fangen wir im Alten Testament an. Dort im Alten Testament begegnet uns der Kelch an ganz vielen Stellen. Sowohl in den Psalmen als auch in den Propheten. Und sehr häufig wird dieser Kelch in einem Bild gebraucht. Dieses Bild sieht folgendermaßen aus. Jedes Mal, wenn ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen oder ein Volk sündigt, ist Gott zornig. Und das liegt daran, dass Gott heilig, gerecht und sündlos ist und auf Sünde zornig reagieren muss. Weil sie gegen alles spricht, was ihn ausmacht. Und in dem Bild sieht das dann so aus. Jedes Mal, wenn Gott zornig ist, wird dieser Zorn wie Wasser oder Wein in einen Kelch gegossen. Je öfter ein Mensch sündigt, desto voller wird sein Kelch. Und irgendwann ist dieser Kelch dann randvoll und dann muss man diesen Kelch austrinken. Und wisst ihr was? Den Kelch des Zornes Gottes auszutrinken, das ist das Schlimmste, was euch in diesem Universum passieren kann. Das bedeutet, dass dich der Schöpfer dieser Welt, dass dich der allmächtige Gott mit seinem Zorn übergießt, den du langsam Tag für Tag angesammelt hast. Und das ist furchtbar. Und die Bibel kennt dafür ein Wort, und das ist das Wort Gericht. Deswegen heißt der dritte Punkt auch so. Und im Alten Testament, also mehrere hundert Jahre vor unserer Begebenheit, die wir uns heute angucken, waren es meistens die Heiden oder die Gottlosen, die ihren Zorneskelch selbst trinken mussten. Der Liederdichter Asaf schreibt in Psalm 75, und ihr findet all die Stellen, die ich jetzt zitiere, auf eurem Blatt. Psalm 75, Vers 9. Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn gefüllt mit schäumendem Würzwein. Davon schenkt er ein, sogar seine Hefen müssen schlürfen und trinken, alle Gottlosen auf Erden. Mehrere hundert Jahre später schreibt der Prophet Jeremia. Denn so sprach der Herr, der Gott Israels, zu mir: Nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende. Und es soll geschehen, wenn sie sich weigern, den Kelch aus deiner Hand zu nehmen und daraus zu trinken, so sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Herr der Herrscharen, ihr müsst ihn dennoch trinken. Wie gesagt, der Kelch und das Trinken sind nur ein Bild für das Gericht Gottes. Und in der Realität sah das dann so aus, dass die Völker, die von Gott nichts wissen wollten, in Kriegen oder durch Katastrophen heftig gerichtet wurden. Viele Menschen starben und mussten sehr heftig leiden. Und so mussten sie ihren eigenen Kelch austrinken. Aber die Sache ist so, nicht nur die Gottlosen haben einen solchen Kelch, sondern auch das Volk Israel hatte so einen Kelch. Denn auch das Volk Israel, das Volk Gottes, war alles andere als sinnlos. Und deswegen war Gott nicht nur zornig über die anderen Völker, sondern er war auch zornig über sein eigenes Volk. Und deswegen musste auch Gottes eigenes Volk seinen Kelch austrinken. In langen Kriegen wurden sie erst vernichtend geschlagen und schließlich ins Exil nach Babylon verschleppt. Aber anders als bei den anderen Völkern gibt es Hoffnung für Gottes Volk. Der Prophet Jesaja schreibt: Erwache, erwache, stehe auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschürft hast. So spricht dein Herr, der Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk führt. Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimms, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst. Am Ende wird Gott dafür sorgen, dass sein Volk nicht mehr den eigenen Kelch trinken muss. Aber wie geht das? Schafft Gott einfach die Kelche ab und sagt, na komm, wir schieben die einfach beiseite. Und das geht nicht. Denn Gott ist nun mal so heilig und gerecht, dass er über Sünde zornig sein muss. Stattdessen entschied er sich für etwas anderes. Gott, der Vater, beschloss, den Kelch seines Zorns nicht mehr seinem Volk zu geben, obwohl die es eigentlich verdient hätten, sondern er schickte seinen eigenen Sohn, Jesus. Jesus, der selbst Gott ist, wurde Mensch mit einem zentralen Ziel. Er sollte den Kelch des Zorns von Gottes Volk ein für alle Mal austrinken. Aber eben nicht nur den Kelch von einem Menschen, sondern den Kelch von Hunderten, Tausenden, von Zehntausenden von sündigen Menschen, die Tag für Tag ihren Kelch wieder ein bisschen voller machen mit ihrer Sünde. Und genau das ist das Evangelium. Genau das ist die gute Nachricht. Und das ist das, was an Karfreitag vor 2000 Jahren passiert ist. Und das ist das, wovor Jesus im Garten so eine unglaubliche Angst hatte. Einige Wochen bevor Jesus hier im Garten betete, wollten seine Jünger unbedingt neben ihm im Himmel sitzen. Und Jesus gab ihnen eine seltsame Antwort. Die Jünger sprachen zu ihm, Markus 10, Vers 37, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, worum was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und sie sprachen zu ihm, wir können das. Natürlich konnten sie das nicht. Der Heidelberger Katechismus fragt in Frage 17, warum muss unser Erlöser eigentlich ein wahrer Gott sein? Und die Antwort lautet, nur wenn er auch ein wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes tragen. Also den Kelch des Zornes Gottes trinken. Als Jesus nur wenige Stunden später erst verhört wurde, dann geschlagen, verspottet und verhöhnt, und als er dann schlussendlich an einem Kreuz hing, da tat er genau das, wovor er in dem Garten eine so große Angst hatte. Er trank den Kelch des Zornes Gottes für uns. Und es war genau dieser Moment, in dem Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Gott der Vater sein Gesicht von seinem geliebten Sohn abwandte für einen Moment und ihm den gesamten Zorn über die ganze Sünde seines Volkes trinken ließ. Alle Kelche zusammengenommen. Wisst ihr, bei uns in der Gemeinde haben wir einen Ablauf, der immer vorgelesen wird, wenn wir Abendmahl feiern. Und mein Lieblingssatz in diesem Ablauf, in diesem Dokument geht so. Jesus wurde von Gott verlassen, damit wir niemals mehr von Gott verlassen werden. Was bedeutet es, dass Jesus den Kelch trank? Er nahm das Gericht des Zornes Gottes über unser Leben auf sich, damit wir frei sind, damit unser Kelch leer ist. Und das fing schon damals an im Garten, als Jesus von seinen besten Freunden verlassen wurde. Aber das war nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was ihn ein paar Stunden später erwartete. Als für einen kurzen Augenblick die engste Bindung, die es in diesem Universum gibt, die engste Bindung, die engste Freundschaft, nämlich die zwischen Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, für einen kurzen Moment aufgehoben war und Jesus deinen und meinen Kelch austrank. Was heißt das jetzt für dich? Und was heißt das für mich? Wegen dem, was damals passiert ist, gibt es nur zwei Sorten von Menschen. Das ist jetzt ganz wichtig. Die einen sind die, die von Gott nichts wissen wollen. Und sie werden einmal, nachdem sie gestorben sind, ihren Kelch ganz alleine austrinken müssen. Und wisst ihr, das wird eine Ewigkeit dauern. Das ist der Ort, den die Bibel als Hölle bezeichnet. Dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die nicht besser sind als die erste Gruppe. Auch sie schleppen einen vollen Kelch mit sich herum. Und sie kommen zu Jesus und sagen, Herr, ich kann dir nichts bieten. Mein Kelch ist voll. Hilf du mir. Danke, dass du für mich gestorben bist. Und weißt du, wenn du das glaubst, wenn du das sagst und wenn du das zu deiner Lebenseinstellung machst, dann darfst du wissen, Jesus hat damals auch deinen Kelch ein für alle Mal ausgetrunken. Amen.